Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Und ich denke, wir sollten so ein bisschen Zeit verschwenden, um nochmal über das vergangene Jahr nachzudenken. Bisher, letzte Woche, haben Sie aus der Konserve gehört, weil der Kollege Back hat sich ja ein paar Wochen in Urlaub zurückgezogen. Aber jetzt sitzen wir aktuell heute hier im Studio. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, mal zu überlegen, was ist vergangenes Jahr passiert?
Es ist viel passiert und trotzdem muss man darüber nachdenken, es ist auch viel vergessen worden wieder. Aber es sind ein paar elementare Dinge sind passiert. Und fangen wir einfach mal an mit was Positivem, dass der Kopierschutz DRM verschwunden ist, zumindest bei Musik.
Ja, ich denke, im Bereich der Musik hat sich da einiges getan. Eine Firma nach der anderen, auch Apple zum Beispiel, die ja nun ganz groß darauf gesetzt haben, sind weg von dem Kopierschutz. Was mich da, ja, ich kann mir da ein Grinsen nicht verkneifen, wenn ich an Microsoft denke. Die haben ja in der Pressemitteilung geschrieben, dass die Entwicklung von Vista so lange gedauert hätte und so kompliziert gewesen wäre, weil die Musikindustrie, Bill Gates, den reichsten Mann der Welt und das mächtigste, eins der mächtigsten Imperien der Welt, dazu gezwungen hat, DRM in das Betriebssystem einzubauen. Wissen Sie, diese Verlangsamung des Betriebssystems, weil von Chip zu Chip, von einer Abteilung des Rechners in die andere, mussten die Daten verschlüsselt werden. Es sind sogar Tilt-Funktionen drin gewesen, wenn jemand an dem Monitorkabel irgendetwas manipuliert hat, während der Rechner lief, dann wurde auch hier die Sache verschlimmert, verschlechtert. So, und diese Geschichte, ja, die ist eigentlich überflüssig jetzt. Man könnte ja, jetzt...
Mit Sony hat vor einiger Zeit gesagt, wir machen kein DRM mehr. Und damit ist Bill Gates auf seinem Vista sitzen geblieben, was voller DRM wohl ist.
Ja, es ist DRM und darauf ist ein Betriebssystem aufgebaut. Jetzt könnten wir eigentlich wieder ein richtiges bauen, was schön, schnell und schlank ist und ohne diese komplizierten Mechanismen, denn die sind ja nun wirklich drin.
Ja, Vista gehört ja auch zum Jahr 2007. Ich war relativ früh dabei, habe mich am Anfang geärgert. Dann habe ich mich als Vista-Masochisten mich bezeichnet, denn ich habe viel gelitten, weil ich nichts installieren konnte und so weiter. Dann kamen allerdings die virtuellen Maschinen. Und immer wenn Vista nicht geht, schalte ich um auf Windows 2000, innerhalb meines Rechners oder auf Ubuntu und mache dann mit einem anderen Betriebssystem weiter. Und nur das Vista ist in der Tat jetzt in 2008 schon ein bisschen besser geworden, auch ohne Service Pack, denn ich kriege jede Nacht ein Update.
Also ich kann nichts Negatives über Vista sagen, weil ich habe noch nie damit gearbeitet und habe es auch nicht vor.
Ja, also das ist schon, das wurde mir auch von einem Professor bestätigt, der nach Fehlern sucht in Betriebssystemen, dass Vista weitgehend auf DRM aufsetzt und jetzt sinnlos langsam ist, weil es nichts mehr zu DRMen hat.
Ja, ganz
und
genau.
Das, wenn man das Ganze jetzt rausnehmen könnte, was man wahrscheinlich so nicht kann, da muss man wahrscheinlich vollkommen neu denken, dann könnte Vista wirklich ein schneller Vogel sein.
Wir haben vergangenes Jahr, Ende des vergangenen Jahres über Galileo gesprochen, dieses Satellitennavigationssystem.
Ich kann es nicht einordnen, was da passiert.
Für Europa geschaffen werden soll. Es ist schon um Jahre verzögert worden und die Industrie, die den Auftrag hatte, da etwas in die Gänge zu bringen, hat es nicht gemacht, hat gesagt, wir wollen es nicht und da
weißt
hat die EU gesagt.
Weißt du noch, der eine Gesprächspartner, den wir haben wollten für ein Gespräch mit über Galileo, der hatte sein Kontingent schon erfüllt an Interviews für das Jahr. Habe ich noch nie gehört, so ein Blödsinn. Also wenn er 20, hat ein Kontingent wahrscheinlich von 20 Interviews, weder mehr noch weniger. Und also sowas habe ich noch nie gehört.
Naja, also jetzt wird so langsam klar, dass dieses von der EU gewollte Projekt wahrscheinlich künstlich heruntergerechnet wurde auf 2,5 Milliarden. Und mittlerweile fängt man an, die Wahrheit zu sagen, dass es so bei 6 bis 10 Milliarden liegen würde.
Also kannst du die 6 auch wegstreichen? Kannst du vielleicht 12 Milliarden sagen?
Wir werden sehen, was daraus wird. Es wird ja alles immer teurer und nicht das Gegenteil. Und noch einige Sachen kommen da so langsam ans Tageslicht. Es gab schon vor 2 Jahren mal so Meldungen, die habe ich gar nicht so richtig ernst genommen, dass die Amerikaner sich wohl durchgesetzt haben bei diesem europäischen Satellitennavigationssystem. Einmal mussten die Frequenzen geändert werden in einem Bereich, der auch bei dem amerikanischen System liegt, damit das amerikanische Militär diese Signale besser stören kann. Und es gehen sogar Gerüchte um, dass die Amerikaner in der Lage sein sollten, das europäische Satellitensystem in seiner Genauigkeit umzuschalten im Krisenfall, ohne Europa zu konsultieren.
Also das, was man damals mit SA gemacht hat,
ja,
was der Bill Clinton dann plötzlich im Mai 2000 so und so viel aufgehoben hat und ja, hier viel besser navigieren konnte.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das kann ich nicht so richtig glauben, dass wir so große Knallköpfe in der EU haben, das will mir nicht in den Kopf.
Wir werden es sehen.
Na.
Oh. Reisepass mit einem RFID-Chip eingebaut.
Mit Fingerabdrücken ebenfalls.
Und die Mikrowelle fand da sehr viel Zuspruch, die wir damals da angesprochen hatten.
Ja, das war aus Versehen passiert, dass ich den Pass da reingelegt habe und diesen Brandfleck. Ja. Es tut mir ja leid, aber das war ja auch wieder auf Druck der Amerikaner, muss man sagen. Die USA wollten also da Fingerabdruck und Chip und so weiter drin haben. Und nachdem nun diese Fingerabdrücke da drin sind, brauchen die Europäer in Amerika ihren Fingerabdruck nicht mehr abnehmen zu lassen, sondern jetzt ist Amerika so gütig, dass sie alle 10 Fingerabdrücke nimmt.
Ja,
und
würde ich auch machen. Das ist doch mehr.
Wer etwas, was er zu essen bestellt und mit welcher Kreditkarte er den Flug bezahlt hat und so weiter, das wird auch gemeldet. Ich frage mich, wo schützt eigentlich die EU unsere Daten? Wird das umgekehrt auch gemacht? Ich habe mal nachgehört. Keiner konnte so etwas sagen. Also wir erfahren nicht, welcher Amerikaner zu uns kommt, was der da zum Mittag gegessen hat.
Vielleicht doch Knallköpfe?
Naja.
Wir hatten 2007 auch ein großes Jahr mit Spam. Es wurde noch nie so viele falsche, komische E-Mails verschickt mit irgendwelchen Aufforderungen und mit irgendwelchen sexuellen Nötigungen oder sowas.
Widerliche Schweinereien, muss man sagen. Ich will es hier nicht wiederholen. Und ich hätte da einen Vorschlag, dass unser Bundesinnenminister, der nun ein Amtseid abgelegt hat, dass er Schaden vom deutschen Volk wenden will, dass der doch mal diesen Schaden, diese 95 oder mehr Prozent Spam, die durch die Netze geistern, dass er sich mal darum kümmert, denn das müssen wir alle bezahlen. Unsere Provider transportieren es und wir müssen es den Providern bezahlen. Wo, bitteschön, liebe Minister, liebe Regierung, ist denn eure Verantwortung? Wie erfüllt ihr denn euren Eid, dass ihr uns bezahlen lasst für Dinge, die wir nicht haben wollen und die uns beleidigen.
Die uns beleidigen und keiner schreitet ein dagegen.
Ja.
Das finde ich. Und dann diese komischen Überwachungssachen, die 2007 angefangen haben, die noch gar nicht fertig sind. Wahrscheinlich will er immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und er hat ja jetzt sogar die Verfassungsrichter beleidigt. Das musst du dir mal vorstellen.
Naja, also ich hoffe ja, dass er irgendwann mal den Bogen so weit überspannt, dass auch die Kollegen ihn nicht mehr haben wollen. Ich will ihn schon lange nicht mehr haben.
Ja, 2007, letztendlich, wenn man so zurückblickt, doch ein ganz schön heißes Jahr.
Ein heißes Jahr. Erfolge sind da gewesen. Die User haben sich gewehrt gegen DRM, gegen diese unglaubliche Bevormundung von der Musikindustrie. Und die Musikindustrie hat zwar einen Großteil ihres Hofes verspielt, aber hat zurückgezogen. Das ist ein Erfolg. Und man sollte einfach diese Erfolge sehen und sagen, wenn wir weiter so machen, wenn wir alle weiter zusammenhalten und sagen, das lassen wir uns nicht gefallen, das lassen wir uns nicht bieten, kann man auch kleine Schritte wieder zurückdrehen.
Und das nächste Thema ist eigentlich auch wieder für die Verbraucher positiv, denn die Urheberrechtsabgabe für Drucker, die ist irgendwie nicht durchgekommen.
Ja, das herzlichen Glückwunsch, muss ich sagen, allen, die da mitgeholfen haben. Wolfgang Back, du weißt doch, dass man, wenn man einen Scanner hat, eine Urheberrechtsabgabe dafür gezahlt hat, als man den gekauft hat. Weißt du auch, wie hoch der ist?
Was? Ich hab das auch bezahlt.
Ja, hast du.
Ja. Also wenn ich sie bezahlt habe, dann kann die nicht mehr als 10 Euro sein.
Das stimmt auch. Ein Scanner bis 12 Seiten pro Minute, 10,23 Euro. Aber jetzt gibt's auch große Scanner. Wenn du also ein schnelles Teil hast, mehr als 70 Seiten pro Minute, hast du eine Vorstellung, was du dafür zahlst, einmalig gezahlt hast?
Also meiner 10 Seiten, 70, 7 mal so viel. 70 Euro.
Nein, 255 Euro.
Hui.
Das ist aber nicht das Ende der Fahnenstange. Es kann natürlich sein, dass eine Firma einen großen Farbkopierer kauft, weil sie viel zu kopieren haben. Und dieser Farbkopierer, der mehr als 70 Seiten pro Minute kopieren kann, dafür muss man 613 Euro Urheberrechtsabgabe zahlen. Wir zahlen überall. Wir zahlen auf Audiokassetten, auf Videokassetten, auf CD-Rekorder, auf CD-Brenner, auf DVD-Brenner, auf DVD-Rekorder und so weiter. Selbst auf alte Tonbandkassetten und Video, diese VHS. VHS.
Alte Tonbandkassetten müssen wir noch eine Abgabe zahlen.
Mhm. Und VHS-Rekorder, muss ich jetzt raussuchen, VHS-Rekorder zum Beispiel zahlt man auch, wenn man den kauft, wer kauft heute sowas noch, 9,21 Euro dafür.
Für den Rekorder. Und dann ist auch wahrscheinlich noch was auf der Kassette drauf.
Ja, musste ich auch hier raussuchen. Mhm. Aber eine ganz irre Sache habe ich gefunden, wenn du einen MP3-Player kaufst, mit Aufnahmefunktion, das ist wichtig, und hast einen auswechselbaren Speicher, also irgend so ein Kärtchen da drin, dann musst du 1,28 Euro dafür als einmalige Urheberrechtsabgabe zahlen. Und wenn der Speicher fest eingebaut ist, 2,56 Euro.
Was ist denn das für eine Logik?
Weiß ich nicht, ist mir ganz egal.
Und wenn du einen hast mit wechselbar und einen festen, musst du dann die Summe bezahlen der beiden Sachen?
Ich glaube, da braucht man eine Rechtsanwältin dafür. Dafür haben wir auch die Judith Lammers, Rechtsanwältin und Bereichsleiterin Urheberrecht bei der Bitkom. Schönen guten Tag, Frau Lammers.
Schönen guten Tag.
Frau Lammers, Grund, weswegen wir Sie heute hier eingeschaltet haben, die Zahlen vorlesen, das konnten wir ja selbst, das haben Sie gehört. Aber der Bundesgerichtshof hat in einem Urteil die Kopierabgabe auf Drucker abgelehnt. Das heißt also, es war wohl so geplant, dass man, wenn man einen Drucker kauft, auch dafür, dass man den Drucker besitzt, eine Urheberrechtsabgabe leisten sollte. Und jetzt hat der Bundesgerichtshof gesagt, nein. Heißt das, wir brauchen jetzt nie mehr dafür etwas zu zahlen oder ist das vorläufig oder wie sieht das aus?
Der BGH hat zunächst nur auf Basis des alten Rechtes entschieden. Wir haben jetzt ab dem 01.01.2008 wird sich das Abgabensystem grundlegend ändern. Allerdings hat eben der BGH bisher nur auf dem alten Recht entschieden. Uns und bestätigt das eigentlich nur das BGH-Urteil in der Auffassung, dass grundsätzlich Drucker nicht abgabepflichtig sind. Wie sich das dann aber nach dem neuen Recht beurteilen lässt, da muss man erst nochmal die BGH-Entscheidungsgründe abwarten, die uns derzeit noch nicht vorliegen.
Wird es dann billiger jetzt oder teurer, die neue Regulierung?
Im Grunde ist die Gesetzesänderung so vorgesehen, dass mehr Geräte und Speichermedien abgabepflichtig werden in Zukunft, allerdings dann auf einem niedrigeren Satz. Aktuell, Sie haben es ja eben selber vorgelesen, haben wir zum Teil Abgaben in Höhe von ein Drittel bis zu sogar 100% des eigentlichen Gerätepreises. Das ist etwas, was Verbraucher nicht leisten können, was aber auch Hersteller nicht zahlen können. Und entsprechend war unser großes Ziel, dass die Abgabe auch in einem wirtschaftlichen angemessenen Verhältnis steht. Das heißt wirtschaftlich angemessen im Vergleich zum Gerätepreis. Insofern sind wir schwer davon überzeugt, dass die Abgaben sich zum größten Teil reduzieren werden in Zukunft.
Frau Lammers, die VG Wort hat ja für Drucker eine Abgabe von 10 bis 300 Euro gefordert gehabt. Das heißt also, wenn ich einen Drucker kaufe, je nach Größe und Druckgeschwindigkeit, müsste ich dann von 10 bis 300 Euro dazu zahlen. Das ist jetzt erstmal abgewiesen. Aber wie sieht's denn aus? Haben denn einige Hersteller schon so im vorauseilenden Gehorsam oder weil man einfach wirtschaftlich Rücklagen bilden musste, das schon kassiert von ihren Kunden und müssen das jetzt zurückzahlen? Oder wie ist denn das gehandhabt worden? Wissen Sie etwas darüber?
Nein, das ist ja eben das große Problem. Die Geräteabgabe wie auch die Abgabe auf die Speichermedien ist etwas, womit ja die Möglichkeit einer Privatkopie kompensiert werden soll. Das heißt, letztendlich ist der Nutzer des Gerätes oder des Speichermediums derjenige, der dort seine Privatkopie vergüten werden soll, weil das aber faktisch nicht möglich ist, dass die Verwertungsgesellschaften, das heißt in diesem Fall die Treuhänder der Urheber, jeden einzelnen Verbraucher belangen, hat man gesagt, geht man an den Hersteller dieser Geräte und Speichermedien. Es ist aber de facto nicht möglich, bei jedem Hersteller diese Urheberrechtsgabe einzupreisen, gerade wenn Abgaben strittig sind, so wie im Fall des Druckers, wo sich doch auch die Ansichten sehr weit auseinander entfernt haben. Wie Sie gerade sagten, die Verwertungsgesellschaften haben bis zu 300 Euro gefordert. Wir sind der Auffassung, der Drucker als eine Art Endgerät ist gar nicht erst abgabepflichtig. Da akzeptiert kein Händler und würde auch kein Verbraucher akzeptieren, dass man dort schon strittige Forderungen in solchen Höhen einpreist und zahlen lässt.
Naja, aber doch, wenn ich doch da irgendwas drucke, was ich vorher gescannt habe, wo ich ja auch schon für bezahlt habe, sieht man da nicht, dass es eventuell abgabepflichtig sein könnte. Denn da kommt ja doch auch was raus aus diesem Drucker, was irgendwie urheberrechtlich geschützt sein kann.
Sie sprechen es aber gerade schon richtig an. Es ist entweder kommen die Inhalte, also die urheberrechtlich geschützten Werke, über den Scanner an den Drucker. Der Scanner ist aber bereits abgabepflichtig. Häufig ist auch noch ein PC dazwischen geschaltet. Oder aber die Inhalte kommen von dem PC, weil sie nämlich aus dem Internet heruntergeladen werden etc. über einen anderen Datenträger auf dem PC gespeichert werden, werden sie dann durch den Drucker ausgedruckt. Was der Drucker aber eigentlich macht, ist einfach nur die Inhalte visibel machen, und zwar nicht in einer digitalen Form am Bildschirm, sondern in einer analogen Form. Das ist aber keine zusätzliche Vervielfältigung, die man da herstellt, sondern man macht die Inhalte visibel. Das eigentliche Kopieren, der Kopiervorgang findet schon sehr viel früher statt. Und hinzu kommt, dass die Inhalte, die aus dem PC kommen, vereinfacht gesagt, dass die, gerade wenn sie aus dem Internet kommen oder von anderen Datenträgern, dass sie meistens schon vergütet wurden, beziehungsweise der Urheber ganz bewusst dem zugestimmt hat, dass es ausgedruckt werden kann.
Da man ja so eine schöne Erhöhung hat bei diesen Abgaben, also je schneller ein Scanner ist, desto teurer wird es. Je schneller ein Drucker sein wird, wenn es denn sowas gäbe, desto teurer wäre es. Das sind ja richtige Ausgeburten entstanden, indem ich einen Drucker kaufe, der eigentlich ganz gut ist, der hat aber einen so schlechten Treiber dabei, dass der nur eine Seite pro Stunde drucken kann oder sowas. Und dafür bezahle ich dann Abgaben. Und dann steht irgendwo in der Betriebsanleitung ein www so und so, und dass ich da einen besseren Treiber holen kann. Der macht dann plötzlich dann 15 Seiten. Das führt doch alles zu diesen leichten bis schweren kriminellen Eigenschaften.
Das ist eben das Problem. Aktuell haben wir tatsächlich eine Abgabe, die nach Schnelligkeit die Abgabenhöhe beurteilt, also ein gestaffeltes System. Das ist etwas, was der Gesetzgeber 1985 festgelegt hat, also eine sehr veraltete Regelung. Wir wollen jetzt in Zukunft eben auf Basis des neuen Gesetzes insbesondere von diesen Schnelligkeitsabstufungen zurückkommen, weil, wie Sie schon richtig sagen, es gibt zwar, die Geräte weisen das aus, wie schnell sie sind, ob sie dann tatsächlich so schnell eingesetzt werden, ist die Frage. Es gibt da auch bezüglich der entsprechenden ISO-Normen Probleme zu sagen, wie schnell jetzt tatsächlich das Gerät ist. Das sind alles Unsicherheit in dem gesamten System. Entscheidend ist, wie der Drucker genutzt wird im Durchschnitt für diese Privatkopien, für die gezahlt werden soll. Und das ist das Entscheidende. Abstufungen in Schnelligkeit etc. führen nur zu unfairen Ergebnissen.
Frau Lammers, ab dem 01.01.2008 ändert sich das Gesetz, wie Sie vorhin schon sagten. Was ändert sich für mich als Endanwender? Darf ich meine Privatkopien weiterhin machen oder darf ich es nicht? Und wird es etwas teurer für mich? Worauf muss ich achten?
Es wird sich für den Verbraucher selber nichts ändern. Es gibt auch weiterhin die Privatkopie. Das heißt allerdings nicht, dass jemand einen Anspruch darauf hat, seine erworbenen Inhalte auch zu kopieren. Aber es wird, man sagt es im Juristischen, es wird geduldet.
Das heißt also, ich habe ja meine Abgaben auf meine Datenträger sowas bezahlt und ich darf das jetzt machen, natürlich nicht kommerziell, natürlich nicht verkaufen. Das bleibt also weiterhin bestehen, ist die klare Aussage.
Das bleibt weiterhin bestehen, und was weiterhin bestehen bleibt, sind eben auch die Abgaben, die dann der Verbraucher letztendlich, indem er das Gerät, das Speichermedium kauft, auch entsprechend zahlt. Nur die Höhe wird sich voraussichtlich ändern, beziehungsweise einzelne Geräte, die bisher nicht abgabepflichtig waren, kommen gegebenenfalls hinzu.
Also wird's doch teurer, habe ich mir schon gedacht.
Umgekehrt hätte mich's auch gewundert.
Vielen Dank nach Berlin, ne?
Genau, nach Berlin.
Und einen schönen Tag noch.
Danke, wünsche ich Ihnen auch.
Tschüss.
Manchmal holt uns auch die Geschichte ein bisschen ein, denn jetzt haben wir in der Telefonleitung Horst Brandl, und er hat uns gesagt, dass er früher schon was mit uns zu tun hatte, und da war er Chefredakteur der ST-Zeitschrift, also der Atari-Zeitschrift. Herr Brandl, das war so, ne?
Das ist so richtig, ganz genau. Ich war Chefredakteur des ST-Magazins von Markt und Technik, später dann Chefredakteur der Zeitschrift TOS für den Atari ST.
Und jetzt wollen wir über ein ganz wichtiges Thema reden, was viele Familien angeht und wo schon viele Tränen geflossen sind, glaube ich. Und zwar geht es um Musikladen. Genau. Tauschbörsen benutzen, wild herunterladen, nicht wild herunterladen, Emule benutzen. und Dinge, die ja teilweise verboten sind. Es gibt ein neues Gesetz 2008 vom 1. Januar an. Alles das wollen wir so ein bisschen besprechen. Mich würde jetzt einmal interessieren, gibt es da so ganz, ganz schlimme Nachrichten in dem Bereich?
Es gibt ganz, ganz schlimme Nachrichten, denn es sieht ja so aus, dass allein im Jahr 2008 bisher etwa 30.000 Strafanzeigen gestellt wurden von der Musikindustrie. Das ist eine unglaubliche Zahl. Boah. Und da trifft es im Prinzip natürlich jeden. Und die Mindestsumme, die die Musikindustrie da in Anspruch nimmt, sind 3.300 Euro. Das ist für viele Leute ein ganz hoher Betrag.
Wer kriegt denn die 3.300? Der Rechtsanwalt oder die Musikindustrie?
Die bekommt der Rechtsanwalt.
Aha. Warum bekommt denn der? Die Musikindustrie hat einen Schaden und der Rechtsanwalt hat einen Gewinn. Was ist denn das für ein Spiel?
Das funktioniert so, dass der Strafantrag normalerweise ja eben an den Staatsanwalt geht, aber der Staatsanwalt normalerweise sagt, das ist ein Bagatellverfahren, eine Bagatellursache und da muss der Staat nicht eingreifen. Das heißt, die Daten gehen zurück an den Rechtsanwalt, der weiß dann, wer der Anschlussinhaber ist und dann geht dieses Abmahnschreiben raus und damit wird das Geld verdient.
Also diese Abmahnabzocke wird jetzt hier auch auf diese Bereiche ausgeweitet. Ich finde ziemlich verantwortungslos, denn wenn man diese Sachen im Internet, die Quellen nicht zum Versiegen bringen kann, wenn man die Angebote hat für viele Jugendliche, die vielleicht gar nicht ein Unrechtsbewusstsein haben, einige sicherlich schon, dass man dann gleich mit dieser Riesenkeule da draufhaut, ich glaube, das ist nicht verantwortungsvoll. Weder von der Musikindustrie noch von unserem Staat. Kann man nicht absehen, dass irgendwann mal jemand kommt und sagt, hör mal, wir machen da einen Deckel drauf. Das darf nicht mehr 3.000 sein, sondern das darf nur noch 100 oder 50 sein.
Da ist im Augenblick ja die Staatsanwaltschaft dran, beziehungsweise der Gesetzgeber, dass er das deckeln will. Das heißt, dass wenn solche Massenabmahnungen rausgehen, dass der Betrag auf 50 Euro begrenzt wird.
Aber das ist noch nicht Gesetz, ja?
Das ist noch nicht Gesetz.
Aber 30.000 mal 50 Euro lässt sich ja auch gut rechnen.
Doch auch. Ja, 1,5 Millionen.
1,5 Millionen, da, ich meine, da sollten wir vielleicht selbst mal anfangen, sowas zu machen.
Ja.
Nur mit dem Automaten. Jetzt gibt es ja ein neues Gesetz ab dem 01.01.2008. Da darf ich wieder noch weniger machen. Was ist denn da jetzt bei rausgekommen?
Der große Unterschied ist, dass bisher eigentlich das Laden dieser Musikstücke nicht verfolgt wurde. Das war rechtlich soweit in Ordnung. Der große Unterschied ist jetzt, dass es jetzt heißt, offensichtlich urheberrechtlich geschützte Werke darf man auch nicht laden. Nun ist die Frage, wie kann man wissen, was ist offensichtlich urheberrechtlich geschützt?
Ja, hätte ich meine Probleme, ja.
Durchaus, ja. Also da wird dann als Beispiel immer angeführt, also ein aktueller Kinofilm, der gerade läuft, der ist natürlich noch nicht in irgendwelchen anderen Möglichkeiten zu bekommen, der ist offensichtlich urheberrechtlich geschützt. Allerdings das Werk eines Künstlers zum Beispiel, der schon lange tot ist, weiß man da, ob es jetzt noch urheberrechtlich geschützt ist oder nicht?
70 Jahre. Es gibt ja auch freie Musik. Also gut, das ist ja diffus und das ist handwerklich natürlich nicht in Ordnung, was da gemacht wurde, aber das kennen wir bei uns im Lande bereits. Die grundsätzliche Frage ist, wie wird denn die Musikindustrie feststellen können, ob ich ein offensichtlich urheberrechtlich geschütztes Werk geladen habe und es dann vielleicht sogar wieder gelöscht habe?
Die Musikindustrie hat eine Firma, die heißt ProMedia. Diese Firma hat 80 bis 100 Mitarbeiter und die sind in den Tauschbörsen unterwegs und suchen nach Leuten, die eben solche Sachen anbieten. Und da versuchen die normalerweise bis zu 2 Lieder zu laden. Diese 2 Lieder gelten dann als Beweismittel und damit können die sagen, wir haben von der IP-Adresse so und so am so und so vielten diese beiden urheberrechtlich geschützten Werke runtergeladen.
Und das wird dann nicht unter Strafe gestellt, denn die haben die Sachen ja heruntergeladen.
Das ist jetzt die große Frage, denn damit machen die sich ab dem 1. Januar ja auch strafrechtlich.
Das wäre doch toll, da könnte, super, man, ja. Könnte man wieder zurückklagen.
Das ist ja super, ja. Da denken die wahrscheinlich gar nicht dran, dass sie etwas Straffähiges da machen. Aber ich habe noch eine Frage jetzt als User von Clipping und von Webradioprogrammen. Ich lade ja auch kräftig aus dem Internet digitale Titel, die natürlich, wenn da so ein Udo Jürgens bei mir eintrudelt, natürlich irgendwo einen Urheberschutz haben werden. Und was mache ich da? Ich höre Radio und zeichne das auf. Ich zahle GEZ und bin dann eigentlich freigestellt.
Das ist richtig.
Was sagt denn die Musikindustrie zu solchen Dingen?
Die Musikindustrie möchte das am liebsten verhindern und es gibt da auch ganz große Gespräche und zum Teil sehr harte Diskussionen zwischen der Musikindustrie und diesen Anbietern, aber das ist gesetzlich absolut legal.
Aha, da müsste man also jetzt wieder das Grundgesetz ändern oder was?
Also der große Unterschied ist natürlich das, wenn man eine CD kopiert und die ins Internet stellt, dann ist es eine 1:1 Kopie. Wenn man von den Internetradios etwas runterlädt, dann ist die Qualität natürlich schon etwas schlechter wie von einem Original.
Ja, es gibt Anbieter, die machen das mit 320 Kilobit pro Sekunde, bei Shoutcast zum Beispiel.
Ja.
Die Qualität ist dann genauso gut.
Aber es
na
ist
gut,
legal.
Okay, aber, ja. Und was erleben wir noch 2008?
Ja gut, 2008 ist natürlich die Frage, wie das dann tatsächlich gehandhabt wird. Jetzt setzt ja die Vorratsdatenspeicherung ein, das heißt, die ganzen Provider speichern praktisch alle Datenverbindungen ganz genau, die laufen. Und wie diese Daten wirklich gehandhabt werden, ist die große Frage. Also ich habe mit vielen Staatsanwälten gesprochen im letzten Jahr aufgrund dieser Sache und habe dann auch immer gefragt, was passiert da? Und da sagte ein Staatsanwalt, nein, das wird nur verwendet für wirklich schwere Straftaten. Ein anderer Staatsanwalt sagte zu mir, ja gut, die Daten haben wir und dann hat natürlich jemand auch das Recht, wenn ein Rechtsbruch begangen wird, dass man ihm diese Daten zur Verfügung stellt. Also wie das in der Praxis gehandhabt wird, ist noch die ganz große Frage.
Ja. Hier wieder meine Bedenken. Das Grundgesetz sagt ja nur ganz klar, dass man Daten nicht auf Vorrat erheben darf, ohne dass irgendwie der Verdacht auf eine Straftat oder so etwas besteht. Und wenn man jetzt solche Daten wirklich von jedem bei uns in der Republik erhebt, um dann später der Musikindustrie, also Privatwirtschaft, die zur Verfügung zu stellen, weil möglicherweise hier eine Straftat, das muss man sich mal überlegen, da lädt ein Kind vielleicht irgendeine unwissend urheberrechtlich geschütztes Werk herunter, begangen hat, das wird für mich immer absurder, was hier bei uns in Deutschland passiert.
Können wir denn damit rechnen, dass 2008 diese Novelle, diese dritte Novelle des Urhebergesetzes durchkommt, dass diese Abmahnungen auf 50 Euro im Erstfall zumindest beschränkt werden?
Das steht zu erwarten. Also die Aussagen im Augenblick, die ich bekommen habe, auch vom Bundesjustizministerium, ist, dass das zu erwarten ist.
Und warum dauert das alles so lange? Das könnte man doch mit einem Schlag alles machen.
Nein, nur Diätenerhöhungen gehen schnell.
Ja, die Diätenerhöhung, das geht innerhalb von einem Tag. Warum dauert das so lange?
Das ist die große Frage. Ich meine, da gibt's noch einige weitere Probleme, die natürlich auch eigentlich zur Entscheidung stehen und da ist auch noch nichts durch.
Was sind das für Probleme?
Also der große Unterschied zum Beispiel, wenn Sie heute Ihr Auto jemanden leihen und der fährt durch eine Geschwindigkeitskontrolle durch und wird geblitzt und Sie sagen, ich weiß nicht mehr genau, wem ich mein Auto geliehen habe, das fand ja vor ein paar Monaten statt, dann können Sie nicht haftbar gemacht werden.
Aber man kann verpflichtet werden, ein Fahrtenbuch künftig zu führen.
Ganz genau.
Und das lasse ich elektronisch führen, da habe ich auch keine Arbeit mit.
Ganz genau. Bei Ihrem Computer ist es allerdings anders. Bricht irgendjemand in Ihren Computer ein, über WLAN oder durch ein Virus oder was auch immer.
Der Schäuble zum Beispiel.
Dann sind Sie haftbar, weil dann greift die sogenannte Störerhaftung. Aha. Also da gibt es viele so 10-jährige Burschen, die sich irgendwas aus dem Internet runterladen, in dem Moment gar nicht wissen, dass sie überhaupt einen Rechtsbruch begehen. Und Vater oder Mutter ist dann fällig und hat überhaupt nichts getan.
Ja. Also, da bleibt noch einiges zu richten und zu rechten und Eingaben zu machen. Das Ganze ist noch nicht ganz gelaufen, aber es muss auf jeden Fall so sein, dass man nicht gleich mit 3.300 Euro zur Kasse gebeten werden kann. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
War schon wieder ziemlich heftig, was wir dieses Mal drin hatten, aber ich denke, man kann es sich ja auch zweimal anhören, wenn nicht alles gleich beim ersten Mal so im Kopf geblieben ist.
Und wenn Sie jetzt glauben, dass Sie fertig sind mit uns diese Woche, haben Sie weit gefehlt, denn am Donnerstag, da kommt wieder auf NRW TV die neue Fernsehsendung.
Die Nummer 7.
Die Nummer 7, auch das geht relativ schnell vorwärts.
Ja.
Und naja, das ist ja mittlerweile für viele ein Muss, auch die Fernsehsendung anzuschauen. Und außerdem gibt's sie ja auch mittlerweile bei 7load.de und da gucken auch andere Leute rein und da kriegen wir plötzlich ein neues Publikum.
Mhm.
Völlig neues Publikum, die uns sonst nicht finden.
Eigentlich wollte ich ja verraten, was in der Sendung drin ist, aber ich habe mir das überlegt. Guckt's euch an und dann wisst ihr es hinterher auch.
Ich weiß, was drin ist. Packt aus zum Beispiel.
Ja, ich bringe auch alten Kram mit. Aber jetzt ist es gut. Jetzt mehr wird nicht verraten.
Ja, dann Daumen hoch und eBüb.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2008.